Ich will das heute gar nicht so ausführlich mit dem Wort machen, weil ich denke, wir haben auch so noch einiges, was der Herr so mit uns anstellen will. Aber ein paar Gedanken möchte ich mit euch teilen. Und zwar möchte ich nochmal auf ein Wort zurückkommen, was Horst vor ein paar Wochen schon hatte, mit Blick darauf, was wohl das Jahr 2017 für uns individuell, aber auch als Gemeinde hat. Und da fiel dieses Wort Aufbruch. Und Aufbruch, dieses Wort hat im Deutschen natürlich viele Bedeutungen. Man kann etwas aufbrechen, ne, mit der Brechstange die Kiste aufbrechen. Aufbruch ist aber auch etwas, was sagt, wir nehmen einen Standpunkt und von dem brechen wir auf. Wir bewegen uns irgendwo hin. Und gerade dieser letzte Aspekt des, wir wollen weitergehen, wir wollen aufbrechen zu einem neuen Weg oder auf einen neuen Weg. Das ist das, glaube ich, was über diesem Jahr steht. Und wenn ich das aufgreife, dann meine ich das nicht nur, naja, die Gemeinde, das klingt dann immer so neutral und ist so ein Haufen Leute oder so, sondern ich glaube, das bedeutet, dass Gott uns sagen will, dass er für jeden von uns einen Ruf zum Aufbrechen hat, zum Aufbruch von wo wir sind, hin, wo er uns hinführen will. Und deswegen, das, was ich mit euch teilen will, ist ja mit Sicherheit zuallererst für mich selbst, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Und aus dem, was wir individuell daraus empfangen und mitnehmen und uns, wo wir uns hinführen lassen vom Herrn, das macht auch das aus, was die Gemeinde, was die Versammlung letztendlich an Bewegung, an Weg zurücklegt. Denn wir sind ja der Körper Christi in der Individualität eines jeden Einzelnen verbunden unter dem Haupt Jesu Christi. Und deswegen würde ich gerne mal einfach die Frage in den Raum stellen, Aufbruch, aber wie? Wie mache ich das? Oder worum geht es da? Was braucht es, um einen Aufbruch, den Aufbruch richtig in den Weg zu leiten und auf den richtigen Weg zu kommen? Und ich möchte 5 Aspekte adressieren. Das eine ist, ich kann nur aufbrechen, wenn ich weiß, wo ich mich gerade befinde. Also sprich, ich brauche eine Standortbestimmung. Wo bin ich gerade? Dann braucht es normalerweise für einen Aufbruch eine Art Vorbereitung. Ja, ganz simpel gesprochen, wenn ich in Urlaub fahren will, dann ist die Vorbereitung meistens die, dass ich anfange, einen Koffer zu packen, zu gucken, passt das alles noch in den Kofferraum oder ist der Koffer zu schwer, um ihn nachher noch in den Flieger zu nehmen? Solche Dinge, das ist Vorbereitung. Und dann kommt der Moment, wo ich losfahre. Der dritte Aspekt hat was mit Vertrauen zu tun. Und da komme ich drauf, wenn wir an dem Punkt ankommen, was ich damit meine. Aufbruch braucht sehr häufig auch Mut. Ich muss mich auf etwas einlassen und dazu brauche ich Mut, wenn ich nicht weiß, wo es genau hingeht. Und letztendlich ist natürlich auch immer eine Frage, bin ich bereit, überhaupt aufzubrechen? Bin ich bereit zur Veränderung? Bin ich bereit, Altes aufzugeben, damit ich Neues erkunden kann? Und diese 5 Aspekte würde ich gerne heute ganz kurz nur beleuchten. Und wir fangen an mit der Standortbestimmung. Und da würde ich gerne einen Vers aufgreifen, den die Ratten auch vor einigen Wochen hatte, nämlich im Hebräer 4,11. Da heißt es, lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, auf dass nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Diese Ruhe, das ist der Ort, wo Jesus Christus schon uns vorausgegangen ist, wo er uns verankern möchte, wo er möchte, dass unser Herzen sich komplett festmachen, nämlich festmachen an ihn. Das heißt, mein Standort, meine Standortbestimmung muss die Frage beinhalten, wo stehe ich in meinem Leben mit Jesus Christus? Ist Jesus Christus für mich nur so eine historische Figur? Ist er vielleicht der Prophet oder der Rabbi oder der Lehrer? Dann ist das nicht genug. Aber ist er der, der in mir wohnen möchte? Durch seinen Heiligen Geist? Ist er, der mich freigekauft hat? Ist er, dem ich hundertprozentig gehöre, weil ich gar keine andere Option habe? Denn er hat den höchsten möglichen Preis gezahlt, nämlich mit seinem Blut bezahlt. sodass ich, sodass wir, wenn wir an ihn glauben und ihn angenommen haben, auch wirklich alles in ihm haben und das auch in Anspruch nehmen können. Das heißt, wenn ich mir überlege, wo bin ich denn eigentlich, dann ist die ganz klare Schlüsselfrage nicht so sehr, ah ja, ich stehe gerade hier oder ich bin in Mefelden oder ich bin in Deutschland, sondern die Frage ist, wo stehe ich in Jesus Christus? Ist Jesus Christus der Inhalt meines Lebens? Ist Jesus Christus die erste Person in meinem Leben? Ist er der in meinem Herzen wohnt? Ist er derjenige, dessen Zeugnis ich tagtäglich durch mein Leben ablege? Und da möchte ich noch auf einen weiteren Vers kommen, aus dem Hebräer 4,14, also ein paar Verse weiter runter. Da heißt es nämlich, da wir nun einen hohen Priester haben, nämlich Jesus, der durch die Himmel gegangen ist, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Das heißt, mein Standort muss sein, dass ich nicht nur weiß, dass ich durch Jesus Christus die Erlösung erlangt habe, sondern dass mein Leben Zeugnis dafür ist, Zeugnis für den Sohn Gottes. Weil, es heißt an anderer Stelle, da brauchen wir jetzt nicht hinzugehen, auch im Hebräer, dass Jesus Christus der hohe Priester, und jetzt kommt es aber, unseres Bekenntnisses ist. Das heißt, Jesus kann überhaupt nur als hoher Priester für uns wirksam sein, wenn wir ihn bekennen. Wenn wir ihn nicht bekennen, kann er auch nicht wirksam werden, weil für wen will er denn wirksam werden, wenn nicht unser Bekenntnis für Jesus Christus ist. Das heißt, mein Standort muss wirklich sein, ich habe verstanden, ich habe in meinem Herzen festgemacht, Jesus Christus ist mein Erlöser, Jesus Christus ist mein Retter, Jesus Christus ist der Hohepriester und weil er derjenige ist, der mein Fürsprecher beim Vater ist, muss mein Leben Zeugnis geben über ihn, muss ihn bezeugen, muss ein Bekenntnis sein, egal in welchen Situationen ich mich befinde, für ihn, über ihn, Jesus ist der Herr, Jesus ist Gott. Weil der Punkt ist ganz wichtig, wenn wir irgendwohin aufbrechen und tun das aber aus Rebellion, nicht aus Gehorsam dem Herrn gegenüber, sondern weil wir meinen, ach, ich entscheide jetzt, ich will woanders hin, dann ist die Erfahrung, dass von wo ich in Rebellion aufbreche, werde ich auch in Rebellion enden. Der Weg wird mich nicht dahin führen, wo ich hin will oder wo ich hin soll. Und deswegen ist es so wichtig, dass klar ist, wo, aus welcher Situation, aus welchem Bekenntnis heraus ich bereit bin, nächste Schritte zu tun, wenn ich bereit bin dazu. Und das muss mein Standort sein. Die Frage, die ich also jeder für sich stellen muss, ist einfach, ist mein Leben Zeugnis über Jesus Christus? Ist es das Bekenntnis, das beschreibt, wer Jesus Christus ist, was er ist, dass er der Allerhöchste ist, der König der Könige, dass ich anerkenne, dass er als Sohn Gottes alles getan hat, damit ich in seiner Freiheit gehen kann und dass ich in dieselbe Ruhe einkehren kann, in der er eingekehrt ist. Das ist mein Standort. Von da breche ich auf. Wenn ich nicht von da aus breche, wird das, wohin ich gehe, nicht das sein, wo Gott mich hinführen wird. Der zweite Aspekt ist die Frage der Vorbereitung. Was braucht es an Vorbereitung, wenn ich aufbreche? Und dann möchte ich eine Passage aus dem 2. Mose nehmen, und zwar 2. Mose 12, die Verse 3 bis 11. Das ist eine etwas längere Passage, ich will sie nur einfach in den Kontext stellen. Die Passage selbst ist, glaube ich, allen bekannt. Der Kontext ist, dass Mose und Aaron zum Pharao gegangen sind, schon ein paar Mal, insgesamt jetzt schon 9 Mal, und haben gesagt, der Herr hat gesagt, lass mein Volk ziehen. Was mein Volk ziehen, dass es mich preisen und anbeten kann und Opfer darbringen kann an dem Ort, den ich gewählt habe. Das war so mehr oder minder der Auftrag, den Mose hatte und den er Pharao vermittelt hat. Und wir kennen die Geschichte. Pharao war vollauf begeistert über diesen Vorschlag und meinte, ja, mach das doch gleich. Aber, und dann kamen so die ganzen Dinge, was Pharao nicht machen wollte. Und wir wissen, dass am Ende die Ablehnung so groß war, beschreibt es als Pharao hatte sein Herz verhärtet und es wurde dann sogar vom Herrn verhärtet im Weiteren. Und so hat Mose immer wieder durch Wunderwirken vor dem Pharao gezeigt, wie mächtig der Herr ist, aber es hat eben nichts geändert. Und so kommt jetzt diese Situation, nämlich die 10. Plage. Und da heißt es, redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprechet am 10. dieses Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für ein Haus. Und wenn das Haus nicht zahlreich genug ist für ein Lamm, so nehme er es und sein Nachbar, der Nächste an seinem Hause, nach der Zahl der Seelen. Ein jeden sollt ihr nach dem Maße seines Essen rechnen auf das Lamm. Ein Lamm ohne Fehl soll ihr haben, ein männliches, einjähriges von den Schafen und von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Moment, hier kurz ingehalten. Der Hintergrund ist, dass Gott gesagt hat, in der 10. Plage werde ich alle Erstgeborenen töten in Ägypten, es sei denn, ihr steht unter einem bestimmten Schutz. Und da geht es jetzt drum. Die Vorbereitung war also, dieses Lamm überhaupt erstmal zu nehmen, und zwar gleich zum Anfang, zum 10. des Monats. Aber da steht noch nicht, dass er am 10. das Lamm schon schlachten sollte. Also es war Vorbereitung. Es hieß, besorg dir erstmal ein Lamm. Guck, mit wem machst du das zusammen. Schau, dass das Lamm ohne Fehl und Tadel ist. Alles Vorbereitung. Alles Vorbereitung hin auf diesen großen Tag. Und dann heißt es weiter, und ihr sollt dieses Lamm in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. Das heißt, alle Israeliten waren aufgefordert, dieses Lamm zu besorgen, sicherzustellen, dass es ein Lamm ohne Fehl und Tadel war. Dafür hatten sie sozusagen Vorbereitungszeit. Und dann kam der Moment, wo es hieß, an diesem Moment oder an diesem Abend habt ihr alle gleichzeitig sozusagen dieses Lamm zu schlachten. Jeder sein Lamm, das er hatte. Und sie sollen von dem Blute nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie es essen. Und sie sollen in selbiger Nacht das Fleisch essen, gebraten am Feuer, und ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts roh davon essen und keineswegs im Wasser gesotten, sondern am Feuer gebraten, seinen Kopf samt seinen Schenkeln und samt seinen Eingeweide. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis an den Morgen, was davon bis an den Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen. Und also sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand, und ihr sollt es essen in Eile. Es ist das Passa Jehovas. Die Vorbereitung fing an mit diesem Lamm. Sie ging weiterhin, dass sie sagte, ihr müsst dieses Lamm schlachten, ihr müsst Blut an die Pfosten, Türpfosten, nämlich an die Seitenpfosten, an den Oberpfosten streichen. Und dann müsst ihr in dem Haus das Lamm verzehren, aber vorbereitet zum Aufbruch, nämlich Schuhe an, Stab, den Stab als Symbol des, wir gehen uns, machen uns auf den Weg, wir brechen auf, die Lenden gürtet, sprich, losmarschierend bereit. Also es war nicht nach dem Motto, ach ja, jetzt machen wir heute mal ein richtig schönes, leckeres Lammdinner, setzen uns gemütlich an den Tisch, was haben wir denn noch zur Vorspeise, was hätten wir denn noch zur Nachspeise, welchen Wein wollen wir dazu nehmen? Darum ging es nicht. Es war nicht ein Abendessen oder eine besondere Dinnerveranstaltung, sondern es ging darum, sich vorzubereiten zum Aufbruch. Und gleichzeitig ging es aber darum, sicherzustellen, dass die, die zum Volk Israel gehörten und die dem Befehl Mose und damit dem Befehl Gottes gehorchten, genau ausführten, was hier gesagt war, weil, was passierte? Alle, die hinter dem Blut waren, die hinter dem Türpfosten waren, wurden gerettet vor dem Todesengel. Alle anderen, auch ein Israelit, wenn er außerhalb dieses Hauses gewesen wäre und er wäre ein Erstgeborener gewesen, wäre er getötet worden von dem Todesengel. Also das Blut war der Schutz, war gleichzeitig Teil der Vorbereitung hin zum Aufbruch. Auch hier Standortbestimmung, seid ihr wirklich hinter dem Blut, seid ihr unter dem Schutz des Blutes. Nur dann habt ihr eine Chance, von da aus aufzubrechen. aber auch die klare Vorbereitung, seid fertig, seid bereit. Ja, diese Vorbereitung ging sogar noch viel weiter, wenn man ein bisschen früher liest in diesem Kapitel, hat Gott ja noch was ganz Tolles gemacht. Wenn man sich das mal genau vorstellt. Die Ägypter waren ja die Unterdrücker des Volkes. Das Volk war in Sklaverei, es wurde geprügelt, es wurde umgebracht, es wurde in schlimmster Weise ausgemergelt und ausgenutzt. Es wurde ja sogar es gab ja sogar Todesurteile über die Kinder, damit sie nicht so schnell als Volk wachsen würden. Hat es ja alles schon im Vorfeld gegeben. Und jetzt kommt Gott mit seinem, ja, ich weiß nicht, man würde sagen Humor, ich würde eher sagen, es war eine Riesengunst, die Gott dem Volk auch gezeigt hat. Nämlich, dass er gesagt hat, und zwar unmittelbar vor dieser Plage, geht zu euren ägyptischen Nachbarn und erbittet euch ein paar billige Plastikschalen, ein paar Tupperschalen. Nee, das hat er nicht gesagt. Geht hin und lasst euch von ihnen silberne und goldene Gefäße geben und Juwelen oder Schmuck, kann man auch sagen. Und das Interessante ist, die Ägypter haben ihnen es auch gerne gegeben. Gott hat so viel Gunst ihnen in diesem Moment gegeben, dass sie das alles bekamen. Und das war unmittelbar vor ihrer Abreise. Das war auch Vorbereitung. Gott hat gesorgt dafür, dass sie vieles bekamen und gleichzeitig sehen konnten, in welcher Gunst und Gnade sie beim Herrn stehen. Trotz dieser ganzen Vorgeschichten. Das heißt, bevor ich mich also auf den Weg mache, muss ich meine Vorbereitungen treffen, muss ich klären, was braucht es, dass ich losziehen kann. Und das meine ich jetzt gar nicht so sehr im Materiellen als im Geistlichen. Was braucht es? Braucht es, damit ich den Heiligen Geist hören kann? Dann braucht es erstmal, dass ich überhaupt hingehe und sage, Heiliger Geist, füll mich aufs Neue. Oder füll mich überhaupt erstmal, wenn ich noch nicht den Geist in mir spüre, wirksam werden lasse. Aber es braucht dieses Sammeln der Dinge, die ich mit auf den Weg nehmen darf. Und es braucht die Dinge, die Voraussetzungen dafür sind, damit ich im Schutze des Herrn gehen kann. Da gibt es noch einen schönen Vers im 1. Korinther 5, die Verse 7 und 8. Der bezieht sich, wenn man so will, direkt auf diese Stelle, die wir hier gerade gelesen haben. Nämlich da heißt es, feget den alten Sauerteig aus, auf dass ihr eine neue Masse sein möget, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Darum lasst uns fest feierhalten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Paulus nimmt hier das Bild des Passalams und des Blutes, das die Israeliten geschützt hat, und überträgt es auf das Blut Christi und sagt, wenn ihr wisst, wer ihr seid im Herrn und was das Blut Jesu Christi in eurem Leben bewirkt, wenn ihr also wisst, dass ihr euch unter den Schutz des Blutes Jesu Christi stellen müsst, bevor ihr überhaupt irgendwohin euch bewegt, dann heißt das auch, dass ihr alles andere, was dem entgegensteht, reinigen und wegräumen müsst. In den späteren Anweisungen des Herrn zum Passafest, das ja dann jährlich gefeiert wurde, kam immer noch das Fest des ungesäuerten Brotes unmittelbar vor diesem Passalamm. Und da ging es einfach darum, alle Hefe aus dem Haus auszuräumen. Und wenn du einen gläubigen Juden fragst, was da passiert, da wird das Haus wirklich auf den Kopf gestellt. Da ist ein Frühjahrsputz eine dreckige Angelegenheit gegen. Ja? Also da wird wirklich alles geleert und gesäubert, damit nur ja nicht irgendwo noch ein Heferest irgendwo im Hause ist. Und hier nimmt Paulus das Beispiel und sagt, schaut doch mal auf euer Leben. Ist da noch was ihr dem Herrn bekennen dürft, wo ihr noch Buße für tun dürft, wo noch Bosheit in euch ist, die ihr ablegen dürft, damit das Blut auch wirklich komplett wirksam ist in eurem Leben und eben damit auch das Bekenntnis letztendlich an uns ein Bekenntnis der Lauterkeit und der Wahrheit ist. Das ist Vorbereitung. Wenn wir aufbrechen wollen, müssen wir uns vorbereiten. Und dann kommt dieses Vertrauen. Ja, wieso brauche ich denn beim Aufbruch Vertrauen? Ich glaube, wir haben manchmal ein Vertrauen, was wir gar nicht wahrnehmen, dass wir es vertrauen. Ihr habt alle im Moment ganz aktiv Vertrauen. Nämlich, dass die vier Stuhlbeine, auf denen ihr sitzt, auch halten. Da vertraut ihr einfach drauf. Ne? War gestern so, War vorgestern so, wird wohl heute auch halten. Ne? Ich bin noch nicht zu schwer geworden. Es hält noch. Aber hier geht es mir natürlich um was anderes, wenn ich um Vertrauen rede. Weil wenn Gott davon aus spricht und sagt, wir sollen aufbrechen, dann ist es sehr häufig so, dass er sagt, vertraust du mir, aufzubrechen, ohne dass ich dir das Ziel zeige? Vertraust du mir, einfach mit mir auf den Weg zu gehen, ohne dass du schon weißt, wo es hingeht? Vertraust du mir, Schritt für Schritt zu gehen, auch wenn du nicht weißt, wie es enden wird? Und das braucht viel Vertrauen. Das braucht vor allen Dingen Vertrauen dahin, dass ich die Stimme, die in mir sprechen möchte, der Heilige Geist, der in mir spricht, dass ich sie höre und weiß, das ist sie auch. Das sind nicht meine eigenen Gedanken, das sind nicht meine eigenen Vorstellungen, das sind nicht die Emotionen, die mich angesichts der strahlenden Sonne dazu verleiten, zum Strand aufzubrechen, obwohl es minus 10 Grad draußen ist, sondern es ist ein Wissen und Vertrauen. Der Herr hat gesprochen, ich darf ihm folgen, weil wo der Herr mich hinführt, es kann nur gut sein. Und das beste Beispiel, was wir alle kennen, ist Abraham. Oder ich sollte besser sagen Abram, denn er hieß zu der Zeit noch nicht Abraham. Da heißt es im 1. Mose 12, 1 bis 4, die Stelle ist auch bekannt. Und Jehova sprach zu Abram, gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abram ging hin, wie Jehova zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm und Abram war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Da ist Abram, der hört die Stimme Jehovas. Und diese Stimme sagt, verlasse alles, was dir vertraut ist. Familie, Umfeld, alles, dein Heim, alles, wo du eigentlich als Mensch dich darauf freust, dass du es hast, lass es hinter dir und ziehe los. Und ich werde dir zeigen, wo ich dich hinführe. Aber er sagt nicht, ich führe dich von hier nach Hamburg, sondern er sagt nur einfach, ich werde dich an dein Ziel führen, aber wie das Ziel aussieht, hat er nicht beschrieben. Ne? Und dann hat er ihm ein Ziel gegeben, von dem wir alle wissen, dass es Abram zu seiner Lebenszeit nie gesehen hat. Nämlich, dass er zu einer Nation wird, die so zahlreich ist wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Abram hatte zwei Möglichkeiten zu sagen, naja, also das hört sich jetzt doch ziemlich extrem an. Ob ich das richtig gehört habe? Ich weiß nicht. Ich kann ja mal eine Tagestour machen, mal gucken, was dann passiert und dann kann ich aber wieder zurückgehen. Oder ich mache mal einen Wochenausflug, aber ich lasse mal lieber so meine Hauptsachen hier zu Hause. Das war ja eine Möglichkeit gewesen. Und die andere, die er gewählt hat und die wir auch lernen müssen zu wählen, ist einfach die zu sagen, ja Herr, ich gehe und ich folge dir. Abraham hat diese zweite Möglichkeit gewählt und hat gesagt, gut, Herr, ich habe gehört, was du gesagt hast, was du sagst ist gut, ich gehe. Das setzt aber voraus, dass ich erstens weiß, wer da wirklich zu mir gesprochen hat und dass der da zu mir gesprochen hat und den ich kenne, dass ich so viel Vertrauen zu ihm habe, zu sagen, ja Herr, ich weiß, es ist gut. Ich darf gehen. Ich darf losziehen. Das heißt auch manchmal, dass wir Glauben haben müssen, oder nicht nur manchmal, in solchen Situationen ganz großen Glauben haben müssen, dass Gott groß genug ist, für alles zu sorgen, was es braucht, auf diesem Wege. Und gleichzeitig bedeutet es, dass ich Vertrauen haben muss, Dinge loszulassen, die mir wert sind, wo aber Gott sagt, die brauchst du nicht. Du brauchst deine Familie in diesem Moment nicht. Du brauchst, keine Ahnung, dein Plüschsofa zu Hause nicht. Geh mal und zieh mit dem Zelt durch die Gegend. Ja? Will nur sagen, es braucht ein Riesenvertrauen zu wissen, dass Gott für alles sorgt. Und was er weiß, was wir wirklich brauchen. Weil wenn wir manchmal sagen, ich brauche dies und ich brauche jenes, Wenn wir dann mal ganz genau prüfen und ganz genau hinterfragen, stellen wir fest, naja, mit dem Brauchen müssen ist das nicht so weit her. Es ist schön zu haben, aber brauchen, weiß ich nicht. Mit diesem Vertrauen, ich möchte da noch einen kleinen Exkurs machen. Dieses Vertrauen, das finden wir natürlich nicht nur in dem Moment, wo wir aufbrechen, dass wir es brauchen, sondern wir brauchen es eigentlich auf dem ganzen Wege. Wir brauchen es in jeder Situation unseres Lebens. Wir brauchen dieses Vertrauen an das Wirken Gottes, eben auch in jedem unserer Gebete. Wir brauchen es in jedem unseres Flehens oder unseres Preisens, dass wir wissen, wen wir da preisen, wen wir da loben, wen wir um etwas bitten, von wem wir sagen, du Herr, hast die Kranken geheilt und du heilst sie heute noch wie damals. Du Herr, bist derjenige, der auf dem Thron sitzt. All das gehört dazu. Ich will das ja heute auch nur anreißen. Es geht mir darum, einfach zu zeigen, wir dürfen uns auf den Weg machen. Wir müssen losgehen, wenn Gott uns ruft. Ein weiterer Aspekt ist der Aspekt des Mutes. Wenn ich jetzt fragen würde, ein gutes Beispiel für Mut im Aufbruch, könnt ihr mir vorstellen, kriege ich von euch wahrscheinlich relativ schnell die Antwort Josua. Weil da steht es wortwörtlich sogar drin, ne, dass Gott ihm sagt, also jetzt sei mal mutig, zieh los. Ja. Und jetzt muss man sehen, die Situation, in der Josua war. Josua tritt in solche Fußstapfen. Ne? Da ist dieser Mann Mose, mit dem er 40 Jahre gezogen ist, der... Ja, wie soll ich sagen, seine Vaterfigur, sein Rollenmodell war, der Prophet des Herrn, der Führer einer riesigen Nation, ein Mann, der mit Gott in direktem Dialog stand, ein Mann, der alles überstrahlte, sage ich jetzt mal. Und dieser Mann stirbt, bevor das Volk ins verheißene Land geht. Und Gott sagt, also durch Mose sagt Gott, Josua, du wirst das Land hineinführen. Das ist eine Riesenverantwortung, eine Riesenaufgabe. Und einfach, ich kann mir vorstellen, auch viele Fragen, Zweifel, bin ich dazu überhaupt in der Fähigkeit? Bin ich dazu fähig? Bin ich dazu? Habe ich die Kraft dafür? Bin ich gut genug dafür? Was immer für Fragen da hochkommen. Und da kommt Gott ins Spiel und spricht ihm Folgendes zu in Josua 1,9. Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn Jehova, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Also Gott sagt, Josua, hör mich, wenn ich dir sage aufbrechen, wenn ich dir sage, du bist der Führer dieses Volkes, dann bist du das, weil ich bei dir bin. Dann bist du das, weil ich dich auserwählt habe. Dann bist du das, weil ich dich stark mache, weil ich dich mutig mache, weil ich dich versorge. Und deswegen sei mutig, weil ich bin bei dir. Also Gott geht eigentlich hin und so geht er heute auch noch hin und sagt, ihr braucht es doch gar nicht auf euren Schultern tragen. Ihr müsst es doch gar nicht aus eigener Kraft machen. Ganz im Gegenteil, ihr könnt es gar nicht aus eigener Kraft machen. Sondern ihr müsst mir nur vertrauen und ich gebe euch den Mut, mir zu vertrauen. Ich gebe euch den Mut, in eine Situation reinzugehen, wo du genau weißt, wenn Gott nicht da jetzt in diesem Moment bei mir ist, geht das Ding schief. Komme ich vielleicht sogar um. Aber Gott sagt, sei mutig, geh den Weg mit mir und dann bin ich bei dir und geh den Weg mit dir. Und das finden wir im Umkehrschluss auch in dieser einen Situation, wo Mose mit dem Herrn ringt, nachdem das Volk gerade mal das goldene Kalb da wieder gegossen hatte, er da die Gesetzestafel zerschlagen hatte, neue bekommen hatte und der Herr dann zu Mose dann schließlich sagte, okay, also jetzt zieht weiter, ich gebe euch einen Engel des Herrn, der euch leiten wird. Und dann hätten wir vielleicht so ganz spontan gesagt, Mensch, ein Engel des Herrn führt uns, super, klasse, let's go. Und da ist der Mann Mose. Und er sagt, Herr, das reicht mir nicht. Wenn du nicht vor uns hergehst, Herr, dann wollen wir nicht gehen. Dann werde ich nicht gehen. Das klingt anmaßend im ersten Moment. Hey, was hat der Mose sich denn da ausgedacht? Wenn Gott sagt, ich schicke dir da einen Engel, das reicht doch wohl. Aber Mose wusste, wenn der Herr nicht persönlich in jeder Situation drin ist, dann ist alles andere einfach nicht ausreichend. Es ist nicht genügend. Es ist nicht das, was er wollte. Er wollte in der Gegenwart des Herrn gehen. Und er wollte sicher sein, dass Gott vorausgeht. Und mehr noch, er wollte eigentlich, und das war der Wunsch des Herrn von Anfang an, dass er mitten unter seinem Volk ist. Und so hat Mose mit ihm gerungen und hat gesagt, Herr, wenn du nicht unter uns bist, wenn du nicht vorausgehst, du persönlich, dann gehen wir nicht. Dann gehe ich nicht. Und das war nicht anmaßend nach dem Motto, ich, Mose, sag Herr, was du jetzt zu tun hast, sondern es war dieses Herr, ich habe allen Mut, alles zu tun, aber ich brauche dich, der mir diesen Mut gibt. Ich brauche dich, der mich anleitet und führt. Ich brauche dich, dass du mitten in dieser Situation bist, egal wo wir hingehen. Und dann gehen wir hin, wo immer du uns hinführst. Haben wir diesen Mut, uns so lange auszustrecken nach dem Herrn, bis der Herr sagt, ja, ich gehe mit euch, ich führe euch an. Und Gott will das. Es ist ja nicht so, dass Gott es nicht will. Es ist ja nicht so, dass Gott sagt, macht doch, was ihr da wollt. Sondern Gott möchte ja Zentrum in unserem Leben sein. Wir haben vorhin das Lied Mittelpunkt gesungen. Ja? Da geht es ja darum, dass Gott im Zentrum unseres Lebens sein will. Und aus diesem Zentrum in unserem Leben erwächst der Mut, den wir brauchen, um in ein unbekanntes Land hineinzugehen. Und dann die Frage, sind wir bereit zur Veränderung? Sind wir bereit, Altes oder aber auch Vertrautes hinter uns zu lassen? Nicht zu wissen, was da kommt? Wir wissen, dass Israel damit ein Riesenproblem hatte, ne? Warum sind sie 40 Jahre in der Wüste rumgelaufen? Weil ihr Herz immer noch in Ägypten war. Weil sie immer noch nicht loslassen konnten. Und da ist ein Phänomen eingetreten, das ihr alle kennt, das wir selbst heute immer noch erleben. Und ich finde das faszinierend, weil Ad 1 zeigt es gibt nichts Neues unter der Sonne, aber es zeigt auch, dass wir eigentlich uns schwer tun, aus den Wahrheiten des Wortes zu lernen oder aus der Geschichte zu lernen. Was war denn in diesen 40 Jahren? Die Israeliten haben gemeckert, wir kriegen keine Steaks geliefert, sondern nur Manna. Und die Wachteln, wenn man da so viel von isst, wird einem schlecht. Ja, Gott, du versorgst uns nicht hier in dieser Wüste. Aber ihr wisst das ganze Gemecker. Und deswegen hat der Gott auch gesagt, ich lasse die Generation aussterben, die mit ihrem Herzen noch immer in Ägypten in der Sklaverei ist. Und sie haben sogar eins gesagt. Herr, warum hast du uns hier in diese Wüste hinausgeführt? Das war doch viel schöner in Ägypten. Und das, obwohl sie in Sklaverei lebten, von den Ägyptern geprügelt worden, ausgehungert worden, getötet worden, all diese Dinge. Und jetzt denkt mal einen kleinen Moment nach, was wir so erlebt haben in den Jahren 95, 2000, heute teilweise hören, deutsche Geschichte. In der DDR war alles viel besser. Da hatten wir alle Arbeit, da durften wir. Da hat der Staat für uns gesorgt, da ging es uns gut. Solche Sprüche hören wir heute auch. Und das gilt nicht nur für uns Deutsche, das könnte ich jetzt auf andere Situationen übertragen. Ich will das jetzt nicht anklagend in irgendeiner Weise sagen. Was ich zeigen will, ist, die Frage ist immer, ist da Veränderung in meinem Herzen, wenn ich losgegangen bin? Oder hänge ich noch immer an dem Vergangenen, selbst wenn es ganz schlimm war? Weil irgendwann wird das ganz Schlimme immer weiter verschönert und immer weiter glorifiziert. Und ich meine, das wäre das Paradies gewesen und in Wirklichkeit war es die Hölle. Und trotzdem ist der menschliche Verstand an einem Punkt, wo er denkt, das war immer noch besser als das, was ich jetzt habe. Nicht sehend, wo Gott uns hinführen will. Und da müssen wir aufpassen, wo ist unser Herz? Wenn Gott sagt, brich auf, wo ist unser Herz? Das führt mich wieder an den Anfang, Standortbestimmung. Ist mein Herz wirklich beim Herrn? Oder ist es irgendwo anders? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich verstehen, wenn wir aufbrechen, dass wir das, was wir heute vielleicht wertschätzen, was wir heute vielleicht einfach genießen oder was heute sehr bequem ist, dass wir unter Umständen das ganz bewusst loslassen müssen. Ja, das ist dieses Gleichnis vom reichen Jüngling, ja, der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich habe das alles gemacht, ich habe die Gebote eingehalten, habe das und das und das gemacht. Was brauche ich noch, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus sagt, toll gemacht, super, alles klasse. Aber eins musst du noch tun. Lass das noch los, wo dein Herz dran hängt. Gib dein Reichtum den Armen und dann zieh mit mir. Und Jesus hatte genau den Punkt erwischt bei diesem Jüngling, bei dem reichen Jüngling, wo das Herz hing. Und das Herz war in dem Moment nicht in der Lage, das loszulassen. Aber jetzt dürfen wir diesen Jüngling nicht verurteilen, sondern wir müssen auf uns selbst schauen. Wir haben vielleicht nicht das Problem, dass wir gerade 90 Millionen im Lotto gewonnen haben oder nicht wissen, wo wir unsere Milliarden hin tun sollen. Aber wir haben andere Dinge, die uns immer wieder versuchen, da festzuhalten an Dingen, wo Gott sagt, nee, lass los. Du brauchst es nicht, ich habe was Besseres oder ich habe was anderes oder ich habe vielleicht gar keinen Ersatz dafür, weil es gar keinen Ersatz dafür braucht. Und das ist die Frage, wenn ich den Aufruf vom Herrn höre, lasst uns aufbrechen. Die Wolke erhebt sich, die Feuersäule erhebt sich und zieht voran. Bin ich bereit, alles andere loszulassen und dem Herrn mit ganzem Herzen zu folgen? Weil nur dann werden wir in unserem persönlichen Leben Aufbruch erleben und damit auch letztendlich in der Gemeinschaft der Gläubigen Aufbruch erleben. Weil solange da irgendwelche Bungee-Cords noch an uns dranhängen, mit denen wir zwar eine Weile noch laufen gehen, aber je weiter wir die rausziehen, umso härter werden die. Wir müssen loslassen. Und das ist eine Frage, die jeder Einzelne nur für sich selbst beantworten kann. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, jeder von uns hat da so Dinge. Kleine und große Dinge. Manche Dinge, wo Gott sagt, zu gegebener Zeit zeige ich sie dir und dann kannst du sie loslassen. Andere Dinge, die uns vielleicht daran hindern, überhaupt den ersten Schritt in diesen Aufbruch zu tun. Und dann wird es Zeit, dass wir sie dem Herrn geben. Weil Gott ist ein Gott der Bewegung. Gott ist kein Gott des Stillstandes. Und wenn er uns diesen Gedanken des Aufbruches gibt, dann dürfen wir nicht einfach da bleiben und denken, naja, lauf du mal alleine los, wir gucken mal, wo du hinläufst und wenn es uns gefällt, kommen wir dir nach. Darum geht es nicht. Gott möchte uns mitnehmen. Gott möchte uns an das Ziel führen, das er für uns hat. Aber das setzt voraus, dass wir vorbereitet sind, dass wir den Mut haben, uns auf das einzulassen, was Gott für uns hat, dass wir das Vertrauen haben, dass Gott Gutes im Sinn hat und nur Gutes im Sinn hat für uns und dass wir aus diesem Vertrauen bereit sind, alles andere loszulassen, auch Veränderung, die so schwierig ist, in Kauf zu nehmen, weil es ist immer eine Veränderung zum Guten, wenn sie von Gott kommt. Und dazu möchte ich uns wirklich einladen für dieses Jahr 2017, dass wir uns auf diesen Ruf des Aufbruches einlassen, indem wir unseren Standort wirklich festmachen, damit wir wissen, von wo wir aufbrechen. Aber dass wir da nicht festhalten, sondern dass wir von da aus losmarschieren mit dem Herrn, unter seiner Führung, unter Führung seines Heiligen Geistes. Und deswegen möchte ich zum Abschluss nochmal beten, und zwar ganz besonders dafür beten, dass wir uns vom Geist nicht nur heute, sondern jeden Tag aufs Neue füllen lassen. Und das möchte ich jetzt tun. Herr, ich danke dir für dein reiches Wort, das Wahrheit ist und von dir kommt, das wahrhaftig ist und das uns anleiten soll, unser Leben so zu führen, dass es ein Leben ist, das du formen kannst, das du verändern kannst, das du gestalten kannst, das du anleiten kannst, ein Leben, das du uns an die Hand nehmen kannst und uns ins Wachstum hineinführen kannst, vom Baby zum erwachsenen Mann. Und so, Herr, bitte ich dich und lade dich ein, dass du deinen Heiligen Geist schickst, dass du deinen Heiligen Geist über uns ausschüttest und dass wir, jeder einzelne von uns, danach ausstrecken, uns jeden Tag erneut von dir, Heiliger Geist, füllen zu lassen, damit wir wirklich in der Fülle und in dem Überfluss deiner Führung gehen. Und wir wollen dir folgen, Heiliger Geist. Wir wollen dir unser Herzensja geben, die Schritte zu tun, die du uns anleitest. Und wir wollen lernen, noch mehr deine Stimme wahrzunehmen, gerade im dicksten Tumult zu hören, du sagst aber was anderes. Und dem wollen wir folgen. Unser Heiliger Geist, sei du es, der uns in diesen Aufbruch hineinführt. Sei du es, der uns frei macht von den Dingen, die uns festhalten, dir zu folgen, nicht zu folgen. Und wir wollen dir die Dinge niederlegen, die du uns zeigst, damit wir sie dir hinlegen können, Herr, damit du sie aus unserem Leben entfernen kannst, indem wir sie dir hinlegen. Du zeigst es uns, wir müssen es hinlegen. Und diesen aktiven Schritt, darum bete ich, dass wir den jeden Tag aufs Neue, jeden Tag erneut in der Führung des Heiligen Geistes tun, mit den Dingen, die du uns zeigst, Herr. Und Herr, ich bete, dass unser Vertrauen in dir wächst, dass unser Glaube stärker wird, dass unser Mut, dir ganzen Herzen zu folgen, größer wird, weil das alles ist dein Werk. Und alles das ist deine Führung. Und so danke ich dir, Herr. Danke dir für ein Ja, in dem du ausrufst, folgt mir nach, brecht auf, zieht los, tut die Dinge, die ich euch zeige, marschiert den Weg, den ich euch gebe. Und Herr, ich danke dir dafür und bitte deinen Segen über deine Gläubigen und die Gläubigen, die zum Körper Christi gehören. In Jesu Namen. Amen.